Wir sind in den letzten zwei Stunden meines gegenwärtigen Aufenthaltes hier und ich möchte mich jetzt schon bedanken für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bitte genießen Sie reichlich das Wasser des Lebens. Kein Gerät einbauen, mit dem man spart. Ja. Reichlich genießen. Und wir kommen auch zum letzten Thema, des letzten Themas. Wir sind beim Thema Sünde des Menschen. Allerdings, es gäbe noch mehr über den Menschen zu sagen. Aber bei diesen drei Themen, die ich hier vorhatte zu besprechen, sind wir jetzt beim Thema Sünde. Und dort kommen wir jetzt zu Groß C, dem letzten Teil dieses Themas. Es lautet, die Folgen der Sünde aller Menschen. Die Folgen der Sünde aller Menschen. Das heißt, wir besprechen hier die Folgen der Sünde schlechthin. Vorhin haben wir von den unmittelbaren Folgen des Ereignisses im Garten Eden gesprochen und seine Auswirkung auf die Heilsgeschichte und auf die Geschichte als solche. Aber jetzt kommen wir zu den Folgen der Sünde schlechthin. Und hier gibt es drei kleinere Abschnitte. Der Folgen sind drei, die ich besprechen möchte. Schuld, Zorn und Leiden. Schuld beim Menschen, Zorn bei Gott und Leiden wieder beim Menschen. Schuld ist der Zustand des Sünders vor dem Gesetzgeber. Der Zustand des Sünders vor dem Gesetzgeber. Dies sind einmal vorläufige Begriffsbestimmungen. Zorn ist die Einstellung eines heiligen Gottes gegen den Sünder. Zorn ist die Einstellung eines heiligen Gottes gegen den Sünder. Und Leiden sind das Los des Sünders. Leiden sind das Los des Sünders. Wir kommen zum ersten dieser Themen. Rabisch 1. Schuld als Folge der Sünde. Wir teilen auf und nehmen zuerst einmal den Begriff uns vor, den Begriff Schuld als solchen. Klein a, der Begriff Schuld. Klein a, Punkt, der Begriff Schuld. Hier will ich mehrere Antworten geben, sodass wir wieder aufteilen. Römisch 1, Doppelpunkt. Eine kurze Begriffsbestimmung. Etwas länger als was ich vorher gesagt habe, aber dennoch im Verhältnis kurz. Schuld ist der Zustand vor einem Gesetzgeber. Schuld ist der Zustand vor einem Gesetzgeber, eventuell auch vor einem anderen, als Betroffenen, eines, an den ein Gesetz eine Forderung stellt. Sie ist die Schuld eines, an den ein Gesetz eine Forderung stellt. Das soll jetzt im Weiteren deutlicher werden. Römisch 2, Doppelpunkt. Schuldformen in der zeitlichen Perspektive. Schuldformen in der zeitlichen Perspektive. Groß A, Doppelpunkt. Im Blick auf die Zukunft. Im Blick auf die Zukunft, das heißt, wenn jemand, der vor einem Gesetz steht, dem ein Gesetz gilt, wenn die Schuld noch vor ihm liegt, dann heißt Schuld eine zu erfüllende Leistung. Ich habe eine Schuld, die vor mir liegt. Sie ist zukünftig. Dann heißt der Begriff Schuld eine zu erfüllende Leistung. Ich habe noch etwas zu tun. Ich begegne einem Gesetz und dieses Gesetz lädt mir eine Schuldigkeit auf. Ja. Groß B, Doppelpunkt. Wenn die Schuld in der Vergangenheit liegt, dann ist Schuld unerfüllte Forderung. Und dies ist der gebräuchlichere Gebrauch des Wortes Schuld und der, an den wir auch hier denken. Es ist noch nicht Sünde, es ist einfach. Ja. Es ist, wir grenzen hier ab, wir verdeutlichen hier, ja, was in dem Begriff Schuld. Groß C, Doppelpunkt, wenn die Schuld in der Gegenwart liegt, dann ist, wenn wir an die Gegenwart denken, dann ist Schuld der Zustand der Strafbarkeit. Der Zustand der Strafbarkeit zwischen Tat und Strafe. Ist die Strafe erlitten, dann ist man nicht mehr schuldig. Und dies ist, dies mit dem vorherigen, das sind die Sinne, in welchen wir Schuld als Folge der Sünde zur Hauptsache verstehen. Der Zustand der Strafbarkeit zwischen Tat und Strafe. Römisch 3, Doppelpunkt. Schuld als gesellschaftlicher Begriff, als gesellschaftlicher Begriff. Schuld ist immer eine Sache der Gesellschaft. Man wird nicht alleine schuldig. Gäbe es nur einen Menschen auf der Welt, er würde nicht schuldig sein. Schuld ist nur eine Sache im Gegenüber. Also Groß A. Groß A, Doppelpunkt. Schuld betrifft die Forderung eines anderen. Sie betrifft die Forderung eines anderen, und zwar einer übergeordneten Autorität. Sie betrifft die Forderung einer übergeordneten Autorität. Aber diese Autorität ist jemand anders als ich. Deshalb haben wir schon zwei. Und das ist Gesellschaft.
Kann man sich selbst
auf
irgendwelche Maßstäbe
auferlegen,
die man nicht
erfüllen will,
dass man
erfüllt? Aber man ist nicht schuldig. Das können Wünsche sein, ja. Aber ich bin nicht schuldig. Ich werde nur schuldig, wenn ich einer Autorität gegenüberstehe. Und das ist, und diese Autorität ist Gott. Und insofern ich das weiß und dann mir selbst etwas auferlege, ja, aber dann bin ich nicht mir selbst schuldig, sondern einer anderen Person. Ja. Sie können sich vornehmen, etwas zu tun am Tag, aber Sie sind nicht schuldig, wenn Sie es nicht getan haben. Groß B. Doppelpunkt. Die Leistung betrifft oft ebenfalls ein Gegenüber, manchmal jedoch einen selbst. Die Leistung, die man zu erfüllen hat, betrifft oft ein Gegenüber, manchmal jedoch einen selbst. Das heißt, wenn Gott etwas fordert, oder ein Gesetzgeber besser im Allgemeinen, wenn ein Gesetzgeber etwas fordert, und der Groß A haben wir von einer Forderung gesprochen, und das bestimmt eine Leistung. Wir haben gesagt, Schuld betrifft die Forderung eines anderen, das heißt einer übergeordneten Autorität. Und diese Leistung, die hier gefordert wird, die kann mich selbst betreffen oder einen anderen. Was heißt das? Gott kann mir sagen, was ich mir gegenüber zu tun habe. Dann bin ich mein eigenes Gegenüber. Aber die Forderung kommt von Gott. Oder das Landesgesetz kann sagen, Sie haben sich selbst zu schützen. Sie haben eine Haftpflicht auf sich zu nehmen. Dann ist das eine Schuld mir gegenüber, die aber der Staat mir gegenüber stellt. Dann bin ich mein eigenes Gegenüber. Und das ist die Situation, von der Sie vielleicht sprachen. Ich bin dann der Gegenüber, aber die Forderung kommt von einem anderen. Sie wird mir auferlegt und ich habe mir selbst gegenüber zu handeln. Wenn Gott sagt, dein Leib ist dein Tempel, dann schulde ich meinem Leib, mir gegenüber also, eine Leistung. Aber meistens ist es wohl so, dass ich eine Schuldigkeit Gott zu leisten habe oder einem anderen Menschen. Ich soll Gott lieben oder ich soll einen anderen lieben. Das ist dann eine Leistung einem anderen gegenüber. Die Leistung, die man also, die gefordert wird, betrifft oft ein Gegenüber, also einem anderen, manchmal jedoch einen selbst, so dass man sein eigenes Gegenüber wäre. Klein b, die Bestimmung der Schuld. Wer bestimmt die Schuld und wie? Erstens, Römisch 1, Doppelpunkt. Der Mensch kann Schuld bestimmen. Menschen stellen zum Beispiel eigene Schuld manchmal fest. Manchmal stellen sie die Schuld anderer fest. Der Mensch stellt Schuld fest, wenn er seine eigene Schuld feststellt und wenn er die Schuld eines anderen feststellt. Wie tut er das? Wie stellt er seine eigene Schuld fest? Mittels des Gewissens. Einmal. Und mittels äußere Gesetze. Mittels seiner äußeren Gesetze. Das heißt, wenn der Staat oder eine Schule oder in einer Familie der Vater oder die Mutter Regelungen oder Forderungen stellt, dann stehen diese Forderungen als Maßstäbe im Raum, mittels welcher man eine Schuld feststellt. Das sind die Mittel. Zweitens, Römisch 2, Doppelpunkt. Wer noch? Gott bestimmt Schuld. Groß A, Doppelpunkt. Wir stellen eine Frage. Wie verhält sich die Bestimmung Gottes zur Bestimmung des Menschen? Wie verhalten sich diese zwei Bestimmenden zueinander? Wir halten einmal fest, die Bestimmung Gottes ist gegenüber die Bestimmung des Menschen. Gegenüber der Bestimmung des Menschen, die maßgebende. Die Bestimmung Gottes ist gegenüber der des Menschen maßgebend. Nehmen wir zum Beispiel das Mittel des Gewissens. Wenn der Mensch mittels des Gewissens eigene oder andere Schuld feststellt, dann meldet dieses Gewissen nicht immer genau oder manchmal überhaupt nicht. Und dennoch ist man schuldig. Gott kann Schuld feststellen, auch wenn das Gewissen des Menschen nicht oder schlecht meldet. Manchmal meldet es sogar falsch. Oder nehmen wir äußere Gesetze, Gesetze, die also außerhalb des Menschen liegen, die einem gestellt werden. Wenn der Mensch nach äußeren Gesetzgebungen Schuld feststellt, dann ist es nicht immer möglich, alle Fälle von Schuld aufzudecken. Es gibt Menschen, die kommen davon, die schlüpfen durch sie. Aber Gott weiß um alle. Und er wird einmal alle zur Rechenschaft ziehen. Seine Bestimmung ist also maßgebend. Hinzu kommt weiter, dass wenn der Mensch Schuld bestimmt nach äußeren Gesetzen, die Gesetze nicht immer durchgeführt werden. Es kommt vor, dass der Staat gar nicht handelt, eine Schule handelt gar nicht, eine Behörde handelt nicht. Es ist Schuld festgestellt worden, aber man handelt nicht. Aus welchen Gründen immer auch. Vielleicht ist die Mafia zu stark, ja? Oder irgendein Grund, ja? Man kann es sich nicht leisten, hier durchzugreifen. Dann weiß aber Gott davon, sodass Gottes Bestimmung die maßgebende ist. Und ferner, ein anderer Fall, Gesetze sind auch manchmal ungerecht, sodass ein Mensch zwar Schuld feststellt, aber zu Unrecht. Ja? Dann weiß Gott auch darum. Die Bestimmung, die Schuldbestimmung Gottes ist also die maßgebende. Groß B, Doppelpunkt. Was muss bestimmt werden, wenn Schuld festgestellt wird? Wenn zum Beispiel Gott Schuld feststellt, was stellt er fest? Zweierlei. Einmal die Tatsächlichkeit von Schuld. Darüber wird beurteilt. Ist man überhaupt schuldig? Und das andere, das Maß der Schuld. Diese zwei kommen in Frage. Die Tatsächlichkeit und das Maß der Schuld. In ihrer Qualität kann die Schuld, das heißt die Strafbarkeit, unterschiedlich sein. Zwar sind alle Sünden in einem gewissen Sinne gleich, doch sind nicht alle gleich folgenschwer. Dass nicht alle Sünden gleich folgenschwer sind, darauf deutet Folgendes in der Schrift hin. Einmal, die Gerichte Gottes. Die Gerichte Gottes sind nicht gleich, sie sind verschieden. Ferner, die Opfer in 3. Mose. In den Kapiteln 4 bis 7 werden die Opfer beschrieben. Aber diese Opfer sind verschieden. Weiter, Johannes 19, Vers 11. Johannes 19, Vers 11. Judas hat mehr Schuld denn Pilatus. Das deutet auf eine Verschiedenheit hin. Hebräer 10, 28 und 29. 28 und 29 in Hebräer 10. Der hat größere Strafe verdient, heißt es. Es gibt also Verschiedenheit in der Strafe. Weil es Verschiedenheit in der Schuld gibt. Hebräer 2, 2 und 3, Verse 2 und 3. Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde unter dem Gesetz und Sünde unter dem Evangelium. Und in Offenbarung 20, im jüngsten Gericht, wird nach den Werken gerichtet. Es wird also beurteilt, alle kommen an den gleichen Ort, aber es wird immer noch nach Werken gerichtet, offensichtlich ein Unterschied in der Schuld. Römer 2, Vers 6. Römer 2, Vers 6. Jedem geschieht nach seinen Taten, hält Paulus fest. Römer 2, Vers 6. Jedem geschieht nach seinen Taten. Groß C, Doppelpunkt. Nach welchen Kriterien bestimmt Gott Schuld? Nach welchen Kriterien bestimmt Gott Schuld? Erstes Kriterium, Arabisch 1, Doppelpunkt. Der Charakter Gottes. Der Mensch hat so zu sein, wie Gott ist. Der Charakter Gottes ist ein Maßstab für den Charakter des Menschen. Das steht in Römer 3, Vers 23. Der Mensch kommt nicht an die Herrlichkeit Gottes ran. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Wesen, sein Charakter. Und der Mensch kommt nicht ran. Hamartia, das Wort für Sünde, bedeutet ja nicht treffen. Man trifft daneben. Man kommt also nicht ran, man misst nicht. Der Charakter kommt nicht an den Charakter Gottes ran. Zweitens, Arabisch 2, Doppelpunkt. Zweites Kriterium. Das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist der Maßstab, mit dem Gott Schuld bestimmt. Das heißt, der in Sätzen geäußerte Wille Gottes, seine Forderung. 1. Johannes 3, Vers 4, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes 3, Vers 4. Die Klarheit über die Forderung des Gesetzes wird einmal durch die Schrift erfahren. Wie bekommt man Klarheit über das Gesetz Gottes? Die Klarheit über das Gesetz wird, über die Forderung Gottes, wird durch die Heilige Schrift erfahren. Manchmal auch durch einen Vergleich von Stellen. Manchmal ist eine Stelle nicht genügend, um zu wissen, was Gott will. Dann muss man Stelle mit Stelle vergleichen. Nehmen wir Matthäus 12, Verse 1 bis 7. Matthäus 12, Verse 1 bis 7. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Seine Jünger hungerten und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, schau, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Aber er sagte zu ihnen, jetzt ist die Frage nach der Schuld, ja? Wie wird Schuld jetzt bestimmt? Die Pharisäer sprechen die Jünger schuldig. Wie antwortet Jesus? Er sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Gefährten hungerte? Es ist also der Fall des Hungers am Ruhetag. Wie er in das Haus Gottes hineinging und sie die Schaubrote aßen, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester. Also aus der Schrift hätten die Pharisäer erfahren können, ob man am Sabbat essen darf, wenn man Hunger hat. David und seine Gefährten essen sogar Schaubrote, die aber nur für die Priester zunächst da sind. Das scheint also möglich zu sein im Hungerfall. Ja. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Hier merken wir etwas von der Intention des Gesetzes. Das heißt, man muss also wirklich genau lesen und dann mit der Situation vergleichen. Ich sage euch aber, hier ist ein größerer, denn der Tempel. Wer ist größer als der Tempel oder was? Christus selbst. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Die Jünger sind unschuldig. Denn des Menschen Sohn ist Herr über den Sabbat. Jesus hatte gesehen, was die Jünger taten. Er war es, der den Sabbat einmal gegeben hatte. Er ist der Herr des Sabbats. Jesus hat am Anfang die Welt geschaffen. Jesus hat den Sabbat gemacht. Jesus bestimmt, wann man den Sabbat bricht. Er ist größer als der Tempel. Klarheit über die Forderung erfährt man also aus der Heiligen Schrift. Man vergleiche auch das Verhalten von Jesus selbst, als er 12 Jahre alt war. Er hatte eine Pflicht gegenüber den Eltern, aber damals war es für ihn wichtiger, im Tempel zu bleiben, im Haus seines Vaters, als mit seinen irdischen Eltern zu gehen. Er leistete sich also die Betrübnis seiner irdischen Eltern und blieb dort und war ohne Schuld. Es geht auch um die Orientierung. Wem dient man eigentlich? Das wird klar im Verhalten von Jesus, als er 12 Jahre alt war. Er sagt, muss ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist? Mein eigentlicher Vater ist Gott, nicht Josef. Die Frage ist, wem ist man dienstbar? Wer ist der Herr? Das muss festgestellt werden. Gott steht immer vor Augen. Und wenn Gott klar und deutlich ein Gebot zeigt, dann muss nicht eine Vielfalt von Geboten da gesehen werden, sondern nur einer. Man vergleiche Jakobus 2, Vers 10, wer gegen ein Gebot verfehlt, der fehlt gegen alle. Das heißt, Gott ist immer vor Augen. Man muss an ihn denken. Es geht also nicht nur um eine Menge von Schriftstellen, sondern man muss Gott vor Augen haben im Lesen der Schrift. Klarheit über die Forderung des Gesetzes erhält man zweitens vom Geber desselben. Man liest nicht nur die Schrift, man hält nicht nur den Schreiber der Schrift vor Augen, sondern man spricht zu diesem im Gebet. Man darf bitten. Gerade hier kommt Jakobus 1, Vers 5 zur Geltung. In der Prüfung, wenn die Sünde auf dem Spiel ist, soll man beten um den richtigen Weg. Gott wirft einem nicht vor, wenn man nicht weiß. Er wirft einem vor, wenn man erstens nicht betet, zweitens, wenn man zwar betet, aber dieses nicht im Vertrauen. Dann kann man mit Vorwürfen rechnen. Aber Klarheit bekommt man grundsätzlich, wenn man zu ihm kommt, im Vertrauen und betet. Vom Geber des Gesetzes, vom Geber der Schrift. Man soll anfragen um Anweisung oder um Weisung. Denn Gott ist der beste Interpret seines Wortes. Gott ist der beste Ausleger. Ein Beispiel haben wir in 4. Mose. Ich weiß nicht genau das Kapitel, aber dort ist die Rede von einem Mann, der am Sabbat Holz sammelte. Und das fällt einigen Israeliten auf. Und jetzt wissen sie nicht, wie sie zu handeln haben, bitte. Ja. Und was tun sie dort? Sie gehen zu Gott. Ja. Sie beten. Sie fragen bei Gott an, ist dies jetzt so ein Fall, der vom Gesetz bereits gedeckt ist, oder wie es verhält es sich? Und da gibt Gott Weisung. Und das ist ein Beispiel, wie auch wir zu Gott gehen dürfen, um zu wissen, was bedeutet das eigentlich, das hier geschrieben steht. Denn oft sind wir im Unklaren, was geschrieben steht, genügt uns noch nicht ganz. Wenigstens uns ist es nicht deutlich genug. Und da dürfen unsere Augen geöffnet werden, nachdem wir um Hilfe bei Gott bitten. Also, das Gesetz Gottes ist Maßstab für die Bestimmung der Schuld. Drittens, Arabisch 3, ja? Wie wird Schuld bestimmt? Nach welchen Maßstäben? Das dritte Kriterium zur Bestimmung der Schuld. Das Maß der Erkenntnis ist ein Kriterium. Das Maß der Erkenntnis. Die Frage ist, gegen wie viel Licht hat man gesündigt? Hier wird also doch die Unwissenheit in Betracht gezogen. Matthäus 10, Vers 15. Sodom und Gomorra haben weniger Schuld als die galiläischen Städte. Matthäus 10, 15. Und Jesus führt dieses zurück auf Maß an Kenntnis, an Erkenntnis. Was die galiläischen Städte wissen, ist mehr, denn das, was Sodom und Gomorra wussten. Lukas 12, Vers 47 und 48. Der Sklave, der den Auftrag kannte, der hat größere Schuld. Der Diener. Lukas 23. Lukas 23. Bei der Kreuzigung haben die Soldaten, die Jesus kreuzigen, nach Vers 34 weniger Schuld als die Juden. Die Soldaten sind unwissend. Vers 34. Paulus selbst behauptet, er handelte in Unkenntnis. 1. Timotheus 1, Verse 13 und 15 und 16. 1. Timotheus 1, 13, 15 und 16. Viertens, viertes Kriterium, Arabisch 4, Doppelpunkt. Bitte? Er sagt, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich weiß nicht, ob er sagt, dass er unschuldig war. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Er sagt nicht, dass er unschuldig war. Philippa, Philippa, ist das die Stelle? Vielleicht? Ja, sein Gewissen hat nicht immer gemeldet. Aber in Epheser 2, Vers 3 sagt er, wir waren Kinder des Zorns von Natur. Das hat ihn nicht entlassen oder entlastet, Entschuldigung. So, er hat es unschuldig, er war, das heißt, in seinem Gewissen war er unschuldig, in dem Sinne, ja. Er hat nicht gemerkt, dass er schuldig war. Aber als er merkte, wen er verfolgte, dann natürlich hat er seine Meinung geändert. Aber er war dennoch ein Lästerer. Ja? Er war ein Verfolger. Und das macht ihm große Mühe. Das Maß an Erkenntnis spielt eine Rolle also. Arabisch 4, Doppelpunkt. Das vierte Kriterium ist die Einstellung des Schuldigen. Die Einstellung des Schuldigen. Das merkt man in der Haltung der Pharisäer in Matthäus 12. Ihre Einstellung gegen Jesus ist falsch. Und das ist so schwerwiegend. Vers 31 und 32. Hebräer 10, Vers 26. Wenn man fortfährt, willentlich zu sündigen, willentlich spricht von einer Einstellung. Und Jesaja 5, Verse 18 bis 25 können auch herangezogen werden. Jesaja 5, 18 bis 25. Arabisch 5, Doppelpunkt. Ein fünftes Kriterium ist die Auswirkung in der Gesellschaft. Dies gilt besonders für die Strafbestimmung. Die Schuld wird gemessen, was die Strafe betrifft, in Bezug auf die Auswirkung in der Gesellschaft. Im mosaischen Gesetz war jeder des Todes schuldig, wenn er einmal gesündigt hat. Einmal im ganzen Leben genügte, um die Todesstrafe herbeizurufen. Aber diese Todesstrafe wurde nur für einige Vergehen durchgeführt. Das heißt, in dieser Zeit wurde anders gemessen in Bezug auf die Folgen in der Gesellschaft. Jeder war schuldig vor Gott, aber die Strafe während dieser Gesetzeszeit wurde gemessen nach den Auswirkungen in der Gesellschaft. Man starb also nicht gleich. Man konnte am Leben bleiben, besonders wenn man ein Opfer brachte. Arabisch 6, Doppelpunkt. Bei Gruppenschuld, man muss natürlich das ganze Gesetz durchkämmen und dann merkt man, wie verschieden die Strafen da sind, auch im sexuellen Vergehen. Ja? Sechstens, bei Gruppenschuld ist das Maß an Beteiligung ein Kriterium. Wenn man zu einer Gruppe gehört und die ganze Gruppe ist schuldig, dann ist das Maß der Strafe und der Schuldigkeit an das Maß der Beteiligung geknüpft. Bei Gruppenschuld ist das Maß an Beteiligung ein Kriterium. Ein Beispiel haben wir bei Judas. Jesus sagt, das heißt, für den Tod von Jesus Christus sind mehrere schuldig, eine ganze Anzahl. Das Volk Israel als Ganzes, die hohen Priester im Speziellen, die Leitung, die Führung des Volkes, die Römer sind schuldig, die Soldaten speziell, Pilatus als Gouverneur. Aber wenn zwischen Pilatus und Judas jetzt gemessen wird, dann sagt Jesus, für meinen Tod trägt Judas mehr Verantwortung als Pilatus. Er ist schuldiger. In dieser ganzen Gruppe wird noch unterschieden in Bezug auf die Beteiligung an der ganzen Schuld. Klein C, Punkt. Wir haben von der Bestimmung der Schuld gesprochen. Wir sprechen jetzt von der Entlastung der Schuld. Wir sprechen von der Entlastung der Schuld. klein c, Punkt. Römisch 1, Doppelpunkt. Menschliche Wege der Schuldentlastung. Menschliche Wege der Schuldentlastung. Die folgenden Entlastungswege kommen zum großen Teil aus der Psychotherapie, aus der Erfahrung dort. Ich habe fast alle von einem gläubigen Psychotherapeuten, mit dem ich einmal eine Freizeit zusammen, in einer Freizeit diente. Er sprach über Schuld vom psychotherapeutischen Gesichtspunkt und ich sprach über Schuld vom biblischen Standpunkt. Groß A, Doppelpunkt, Selbstverbergung ist ein menschlicher Weg zur Schuldentlastung. Es gibt Leute, die gehen ins Bett, wenn sie schuldig sind. Die verstecken sich. Groß B, Doppelpunkt. Verschiebung der schuldorientierten Wertordnung. Verschiebung der schuldorientierten Wertordnung. Diese Methode wird manchmal von Psychotherapeuten bewusst benutzt. Man kann dem Klienten höhere Werte vorhalten. Dies kann eine vorübergehende Hilfe sein für Menschen, die zu einem Psychotherapeuten kommen, aber die nicht Christen werden wollen. Ein gläubiger Psychotherapeut wird immer, wenn er seine Arbeit gut macht, Menschen zu Jesus führen wollen, der schuldentlastend ist. Aber das ist nicht möglich. Aber er hat immer noch eine Aufgabe als Spezialist. Ja? Dann kann er andere Mittel anwenden, die Menschen manchmal anwenden, und kann ihm einen höheren Wert vorgeben. Er kann ihn fragen, was ihm wertvoll ist. Und kann dann ihm vielleicht so helfen in der Entlastung seines Schuldkomplexes. Wobei man noch sagen muss, es gibt echte Schuld und unechte Schuld, beziehungsweise Schuldgefühle oder Schuldkomplexe. Viele Menschen fühlen sich deprimiert ohne Grund. Andere haben einen richtigen Grund. Die Psychotherapeuten sind hier nicht immer gleich gründlich in der Frage, ob es sich um eine echte handelt oder nicht. Manche denken überhaupt gar nicht an Schuld. Sie denken an anderes, sie denken nur an die Symptome, die sich daraus ergeben und wollen diesen Menschen etwas ruhiger stimmen. Einige machen sich sehr leicht, die verabreichen dann einfach etwas aus der Apotheke.